Die Asienreise ist vorbei. Der BVB ist zurück in Deutschland und startet ab Donnerstag so richtig in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Was macht BVB-Trainer Şahin anders? Welche Spieler könnten in der kommenden Saison so richtig durchstarten? Und welche Auswirkungen haben die kritischen Aussagen des Moukoko-Beraters? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und die allerbeste Nachricht gleich zu Beginn. Das gute alte Europa hat Manni Sedelbauer wieder. Hallo Manni. Die Frage ist nur, nach dieser ja doch etwas stressigen Asienreise mit zwei Ländern innerhalb von nur wenigen Tagen, Jetlag hin oder her, in welchem Zustand hat dich das gute alte Europa denn wieder?
Ja, in einem sehr, sehr guten. Hallo Olli, hallo an euch da draußen. Überraschenderweise, um ehrlich zu sein. Also ich hatte letzte Woche schon angesprochen. Die Bedenken waren sehr, sehr groß, dass ich hier sehr gerne da zurückkommen werde von dieser sechstägigen Marketingreise in Asien, wo wir dann erst in Bangkok waren, Zeitverschiebung 5 Stunden hatten, dann noch weiter nach Japan, 2 Stunden nochmal on top. Also dann waren es insgesamt 7 Stunden Zeitverschiebung. Dann waren wir wahnsinnig viele Stunden im Flugzeug gesessen. Also allein dieser Rückflug, Olli, von Haustür zu Haustür, von Osaka Hotel Checkout bis ich in Köln vor meiner Wohnung angekommen bin, waren einfach 23 Stunden, in denen wir da unterwegs waren. 17 Stunden im Flugzeug verbracht. Also das war schon knackig. Umso, wie gesagt, erstaunter bin ich, dass es mir eigentlich sehr, sehr gut geht. Und irgendwie habe ich mich auch überraschend schnell wieder in dieser deutschen Zeitzone wiedergefunden und bin aber sehr froh, Olli.
Ja, das ist schön. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich dich wieder habe und dass wir hier natürlich jetzt auch über Borussia Dortmund, es ist ja immer noch ein relativ früher Zeitpunkt der Saisonvorbereitung, dass wir jetzt hier gemeinsam über Borussia Dortmund reden können und natürlich auch, dass wir so ein bisschen über das reden können und dazu brauche ich dich natürlich besonders, was Borussia Dortmund dort in Asien vielleicht schon für Signale ausgesendet hat. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, du hast es gesagt, in erster Linie ist es eine Marketingreise und die beiden Testspiele, die dort absolviert worden sind, die muss man sicherlich auch vor dem Hintergrund der Reisestrapazen irgendwo sehen. Gilt, würde ich mal tippen, speziell für das erste Testspiel, ja, was ja nicht so berauschend verlaufen ist. Aber es hat ja dann eher gegen Ende dieses Asientrips noch ein zweites Testspiel gegeben in Japan. Und da, Manni, glaube ich, kann man schon zumindest ein wenig erkennen, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln soll. Drücken wir es vielleicht mal so aus.
Ja, absolut. Also der zweite Auftritt war deutlich besser als der erste, das muss man ganz klar so sagen. Also, dass man da 0-4 wirklich verloren hat gegen den thailändischen Erstligisten Pathum United, da haben wir uns schon ein bisschen die Augen gerieben, unabhängig davon, dass jetzt auch noch nicht die Nationalspieler dabei waren und so weiter. Also das war schon ein kleines Debakel, um ehrlich zu sein. Nuri Şahin hat es auch mit aller Deutlichkeit dann auch nach dem Testspiel formuliert, indem er gesagt hat, naja, also das darf alles keine Ausrede sein, Jetlag, wenig Schlaf, viel Training, das darf keine Ausrede sein und hat dann ja auch ganz klar gesagt, wer die Basics nicht macht, spielt nicht, da dann natürlich dann auch Einsatz vermisst, Leidenschaft, auch eine gewisse Restverteidigung, die ihm da abhanden gekommen ist und das war alles dann im zweiten Spiel schon viel, viel besser, also da war man wirklich wahnsinnig engagiert bei der Sache, von Anfang an konzentriert und hat es am Ende ein fast schon einen kleinen Zittersieg dann noch gegeben. 3-2 gegen Shinji Kagawa und Co. Ich weiß nicht, Olli, hast du das Spiel angeguckt?
Nein, habe ich nicht gesehen. Ja. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich hatte da parallel anderweitige Termine.
Sportlich. Aber alle, die es nicht gesehen haben, sportlich hat man auch nicht allzu viel verpasst. Also hat sich jetzt auch keiner so extrem in Fokus gespielt. Und sportlich das einzuordnen, macht ja eigentlich noch keinen Sinn. Aber Was man feststellen konnte, auf jeden Fall die Ansprache beziehungsweise ja die klaren Worte von Nuri Sahin haben auf jeden Fall schon Wirkung gezeigt bei den Akteuren, die dabei waren, und ja, war dann ein stark verbesserter Auftritt. Ich glaube aber, dass dann auch alle sehr, sehr froh waren, als es dann nach dem Spiel gegen Osaka direkt wieder zurück in die Heimat ging, wo man dann nochmal kurz durchschnaufen konnte und wo man dann jetzt wieder das Training aufnimmt, wo dann am Mittwoch wieder die Nationalspieler dazustoßen und dann geht's ja am Donnerstag eh schon wieder weiter. Und dann, glaube ich, macht es mehr Sinn, im Rahmen dieses Trainingslagers in der Schweiz wirklich ja mit der Lupe auf die sportlichen Leistungen zu gucken, sowohl in den Trainingseinheiten als dann auch bei den anstehenden Testspielen. Oder wie siehst du es?
Das denke ich auch. Also für all die, die jetzt, was nachvollziehbar ist, mir geht's auch noch so ein bisschen, noch nicht so hundertprozentig drin sind in den ganzen Abläufen, in den ganzen Terminen, die jetzt im Rahmen der Sommervorbereitung noch anstehen, sei noch mal gesagt, wir zeichnen jetzt an einem frühen Montagnachmittag auf. Dieser Montag, an dem haben die BVB-Profis frei. Logischerweise sollen sich natürlich auch noch ein bisschen erholen nach diesem anstrengenden Asien-Trip. Am Dienstag wird dann in Dortmund-Brakel am Trainingszentrum wieder trainiert. Am Mittwoch, Manni hat es gesagt, kommen dann auch die bislang noch fehlenden Nationalspieler dazu. Die allerdings werden zunächst mal auch diese sogenannte Leistungsdiagnostik über sich ergehen lassen müssen. Und so richtig in die heiße Phase startet es dann ab Donnerstag, wenn der BVB, jährlich grüßt das Murmeltier, sein Sommertrainingslager in Bad Ragaz beziehen wird. Und dann, das sei an der Stelle jetzt schon mal erwähnt, dann werden Manni und ich auch vor Ort sein. Und dann werden wir ziemlich genau in einer Woche die Möglichkeit haben, endlich mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo wir uns auch gegenübersetzen. Wir mal gucken, wie du dich verändert hast. Haben uns jetzt ein paar Monate nicht gesehen, haben uns häufiger gesprochen, haben uns ein paar Monate aber nicht gesehen. Aber wie gesagt, und dann kann man sicherlich auch schon mehr sagen, wohin die Reise von Borussia Dortmund vielleicht auch im Hinblick auf die kommende Saison so gehen wird. Klar ist ja immer noch, Manni, die Mannschaft, selbst wenn die Nationalspieler jetzt dazukommen, die Mannschaft ist immer noch nicht fertig, weil natürlich sehr wahrscheinlich immer noch transfertechnisch was passieren wird. Und darauf sind wir natürlich alle gespannt, was sowohl auf der Aufnahmeseite, was neue Spieler angeht, als auch was vielleicht auf der Abgabenseite passieren wird. Momentan sind wir ja, was beides angeht, noch so ein bisschen im Stadium der Gerüchte. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Gerüchteküche brodelt, würde aber insofern auch, sage ich mal, ein bisschen, zumindest meiner Ansicht nach oder meiner Einschätzung nach, kann man das Ganze auch ein bisschen ruhiger angehen, weil das Transferfenster schon noch auch lange geöffnet hat, also den ganzen August noch über. Also ich glaube, da wird's dann tatsächlich noch mehr Fahrt aufnehmen im Laufe des Augusts. Also da, glaube ich, können wir uns dann auch auf heiße Wochen und Tage einstellen. Erfahrungsgemäß ist ja dann auch das Ende, oft dann immer dann doch auch turbulenter als der Rest. Aber trotzdem, ja, jetzt Vorbereitung, wenn man natürlich einen Spieler, der gerade vielleicht in der kommenden Saison auch wichtig werden soll, verpflichten möchte, will man den natürlich auch schon in der Vorbereitung dabei haben, ne? Dass der die Mannschaft kennenlernt, dass der den Staff kennenlernt und sich da einfach so ein bisschen einleben kann. Und von daher gibt's da dann tatsächlich schon den einen oder anderen Kandidaten, über die haben wir auch, glaube ich, schon letzte Woche gesprochen. Ja, Koto ist da beispielsweise einer, der noch immer herumgeistert. Würde auch so ein Stück weit konkreter. Pascal Groß, ja, bei dem weiß man auch noch nicht. Irgendwie wird es so eine kleine Hängepartie mit ihm. Man war sich ja schon relativ früh eigentlich einig von Spielerseite und auch von der Seite der Dortmunder. Eigentlich war alles klar. Jetzt wollen eben die Engländer dann doch noch ein bisschen mehr Geld und deshalb ja dauert das einfach. Aber der BVB weist auch immer wieder darauf hin, kein Stress, wir haben noch Zeit und möchte das so ein bisschen runterspielen und da jetzt auch keinen Schnellschuss abfeuern. Von daher will man sich da, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit lassen einfach. Aber aktuell final ist noch nichts, Stand 13:06 Uhr.
Naja, klar. Also logischerweise, gerade wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten, dann spielt der Faktor Zeit ja auch eine entscheidende Rolle. Denn je länger ein Spieler von dem der abgebende Verein, und der hat ja durchaus Gesprächsbereitschaft signalisiert, Brighton in Bezug auf Pascal Gross, genauso wie wohl auch Manchester City in Bezug auf Couto. Also je länger das dauert, desto besser sind ja wahrscheinlich dann letztendlich die Chancen des potenziell aufnehmenden Vereins. Andererseits, der BVB hat einen neuen Trainer, vieles muss sich noch finden, und da ist es natürlich schon auch ein Vorteil, wenn man beispielsweise diese beiden Spieler, über das Interesse müssen wir jetzt gar nicht großartig reden, das ist bekannt, Gross und Couto, schon in Bad Ragaz dabei haben könnte. Nur, wie gesagt, das Ganze ist kein Wunschkonzert.
Ja.
Und deshalb, das wird wahrscheinlich dann, wenn wir beide in Bad Ragaz vor Ort sind, wieder ähnlich aussehen wie im vergangenen Winter, als wir auf Jadon Sancho gewartet haben, als wir auf Ian Madsen damals auch gewartet haben. Ja. Also das ist halt so. Sommerzeit ist Transferzeit.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte ja noch versprochen, einen kleinen Nachtrag zu geben zu dieser Black Yellow Night. Das nur ganz kurz abgerundet, weil es eben jetzt ganz gut passt, weil wir, ich habe ja erzählt, ich musste dann sehr, sehr schnell letzte Woche auch los. Wir sind gerade in Osaka gelandet und dann wurden wir Medienvertreter eben von Borussia Dortmund eingeladen noch ins Teamhotel. Wir waren dort im, ich glaube, 40. Stock war das. Wir hatten eine sensationelle Aussicht über die Stadt und dann gab es eben so ein kleines Flying Buffet, würde ich sagen, mit kleinen Häppchen, ein bisschen was zu trinken.
Ja.
Und da waren eben sehr, sehr viele Sponsoren oder mögliche Geldgeber dann natürlich vor Ort eingeladen, gerade eben asiatische. Also man hatte jetzt nicht so unfassbar viele Gesprächspartner, um ehrlich zu sein. Die Mannschaft war dann auch mal gesammelt vor Ort, hat sich mal kurz blicken lassen. Dann gab es eine kleine Diskussion, beziehungsweise Patrick Obomoyela hat da dann kleine Interviews gemacht sozusagen auf der Bühne. Aha. War dann ganz nett und in dem Zusammenhang hatten wir natürlich dann danach auch noch die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen BVB-Verantwortlichen zu sprechen, und da wurde uns dann eben auch mal das erklärt mit diesen Transfers, weil es ja auch im vergangenen Jahr Vorwürfe gab, wieso hat man eigentlich nicht den Boniface geholt, wieso ist der dann zu Leverkusen gegangen, und da wurde uns dann eben auch klar gemacht, dass das Stichwort Timing, du hast das ja davor auch so mehr oder weniger angerissen, einfach wahnsinnig entscheidend ist, dass man dann wirklich in der einen Situation dann auch zuschlägt oder dann eben auch nicht, weil wenn wir uns mal zurückerinnern, ein Sebastian Allaire hat ja in der vergangenen Saison dann zum Ende hin wahnsinnig gut performt. Außerdem hatte man dann noch einen Youssoufa Moukoko, von dem man sich ja auch den nächsten Sprung, den nächsten Schritt erwartet hat. Und dann war eben da auch die Überlegung, naja, wenn du jetzt den Boniface holst, sägst du ja ein Stück weit auch den Sebastian Allaire, der damals in einer sehr, sehr guten Verfassung war, ab. Und Youssoufa Moukoko, der ja einer der, ja, hoffnungsvollsten Talente, zumindest im vergangenen Sommer galt, den schreckst du damit natürlich auch so ein Stück weit ab. Und dann hat man sich eben dagegen entschieden, wo ich sage, das war zu dem Zeitpunkt vermutlich auch nachvollziehbar. Klar, 2-3 Monate später hätten sie es natürlich alle gern anders gemacht, aber hat einem dann auch so ein bisschen die Komplexität dieses Themas so ein bisschen näher gebracht, dass man ja auch nicht in die Glaskugel gucken kann und sehen kann, dass ein Boniface dann so einschlägt bei Leverkusen beispielsweise und so weiter. Also das ist immer gar nicht so leicht einzuschätzen. Im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, wieso hat der BVB eigentlich nicht den oder den geholt, aber ist eine knifflige Angelegenheit.
Das ist es definitiv, wobei man dann natürlich sagen muss, dieses Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, scheint mir durchaus nachvollziehbar sein. Erinnern wir uns zurück an die Situation im vergangenen Sommer. Sebastian Allaire kam in der vergangenen Winterpause dann zurück nach seiner schlimmen Krebserkrankung und hat ein famoses Comeback hingelegt, was ihm so niemand zugetraut hätte. Also alle haben natürlich gedacht, wow, das geht jetzt so weiter Und ich meine, ihn begleiteten die allerbesten Wünsche von allen BVB-Fans. Also insofern, das kann ich definitiv nachvollziehen. Es kam dann etwas anders, das hat man dann relativ früh gespürt. Deshalb wurde dann ja auch Niklas Füllkrug noch, da lief die Saison ja schon, als der kam, ja, verpflichtet vom SV Werder Bremen. Es gibt natürlich auch ein paar Gegenbeispiele, wo man sagen kann, okay, da war vielleicht die Planung nicht ganz so gut, die der BVB da angestellt hat. Stichwort Besetzung der Linksverteidigerposition. Ja. Man hat sich relativ früh committed und hat tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht, hat Rami Benzebaini aus Mönchengladbach geholt. Ja, und wenn man dann sieht, dass Bayer Leverkusen sich Grimaldo verpflichtet, ja, hat, dann muss man sagen, das war der fantasievollere Deal, das war der bessere Deal im Nachhinein. Also es ist komplex, das Thema, da gebe ich dir völlig recht. Aber wie gesagt, man muss dann schon, wenn man das richtig einordnen will, auch die einzelnen Fälle mal durchgehen.
Ja.
Sometimes you win, sometimes you lose. Also ich glaube, dass der BVB tatsächlich schon auch in Sachen Transferpolitik, wenn man die jetzt in den vergangenen Jahren sich vor Augen führt, da in einigen Teilen auch einen besseren Job hätte machen können.
Ja, ja.
Stichwort Niklas Süle beispielsweise, von dem hat man sich deutlich mehr versprochen.
Mhm.
Stichwort Felix Metscher. Es ist auch so eine Geschichte, der kam angeschlagen an, der kam in der Verletzung an und da ist natürlich dann auch die Frage erlaubt, hätte man das nicht auch eher wissen können, dass der da auch ein paar Probleme mit sich rumgeschleppt hat, denn das war jetzt bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen quasi ein verlorenes Jahr, was der jetzt beim BVB hinter sich gebracht hat. Also, wie gesagt, es ist ein komplexes Thema und du kannst nie hundertprozentig sicher sein, ob ein Spieler, den du verpflichtest, tatsächlich auch einschlägt. Kein Wunder. Wie auch. Aber man muss schon dann auch sich die Mühe machen und die einzelnen Sachen mal durchgehen.
Ja.
Schauen wir mal, wie sich das dann abzeichnet in Bezug auf die Spieler, die jetzt schon gekommen sind und die dann noch kommen sollen. Wir werden gleich auch über jemanden sprechen. Du hast den Namen schon mal genannt. Youssoufa Moukoko.
Ja.
Der jetzt, also er direkt jetzt nicht, aber über seinen Berater für reichlich Wirbel sorgt. Manni, aber da du ja schon mal bei dieser Asienreise mit dabei warst, tät mich nochmal interessieren, welchen Eindruck hast du bislang eigentlich so von Nuri Sahin, dem neuen Cheftrainer, gewinnen
können? Ja, einen wahnsinnig guten. Also der ist wahnsinnig sympathisch. Ich meine, jeder BVB-Fan kennt ihn natürlich. Du kennst ihn natürlich auch, Olli. Der war als Spieler, ist er schon vorweggegangen. Wahnsinnig angenehmer Typ. Und ja, er ist wahnsinnig erfrischend auf eine Art und Weise in den Interviews, in den Gesprächen so mit uns, mit ihren Vertretern. Also ein guter Typ, man hört ihm gerne zu beim Reden und ich finde, man kauft ihm auch alles ab. Also er ist auch keiner, der davor zurückschreckt, Kritik zu üben, wenn es mal nicht läuft oder wenn er irgendwie unzufrieden ist, hat auch gar kein Problem, Namen zu nennen. Edin Terzic hat sich ja da oft dann auch immer ganz, ganz schützend vor seine Spieler gestellt, wie so eine Löwenmama, was natürlich auch auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite, ja, finde ich, kann man einem gestandenen Fußballprofi schon auch mal sagen, naja, das war jetzt eher nix. Ich finde, das müssen sie abkönnen und so ist auch Nuri Sahins Kommunikation. Mhm. Also, der nennt dann schon auch mal Spieler beim Namen, spricht ganz klar an, was ihm nicht gefällt, wo er hin will, hat eine ganz klare Vorstellung, wie er gerne Fußball spielen möchte und das kommuniziert er auch nach außen. Also er ist jemand, der das dann auch teilt mit uns, was natürlich für uns natürlich auch sehr, sehr gut ist, weil wir das dann auch nachvollziehen können. Und ja, für mich hat er ja auch schon im Winter, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als er kam, einen total belebenden Eindruck gemacht. Ne? Er hat sofort das Kommando auf den Trainingsplatz gegeben. Und das macht dann natürlich jetzt noch verstärkt. Da sagt er auch ganz klar, wer sein Führungsspielergerüst für das kommende Jahr ist, nimmt auch Spieler ganz bewusst in die Pflicht. Also spricht dann eben auch einen Julian Brandt an, von dem er sich wahnsinnig viel erwartet und auch erhofft. Eine Niki Süle, den er jetzt in der Pflicht sieht und. Also ich finde, er schafft es mit offen und ehrlichem und vor allem auch direktem Feedback, jeden so ein bisschen abzuholen. Und ja, er ist so ein Stück weit nahbarer, finde ich, als Edin Terzic. Was für einen Eindruck macht er denn auf dich, alles, was du jetzt gehört hast? Und ich meine, du kennst ihn ja auch schon viel, viel länger, auch noch als Spieler. Bist du überzeugt, bist du positiv gestimmt oder sagst du, na, vielleicht ist er da auch ein bisschen zu forsch am Anfang?
Also ich glaube nicht, dass er zu forsch ist. Ich würde gerne mal an einem Punkt, den du da auch gerade angerissen hast, mal einhaken. Nachdem er in der Winterpause zum BVB zurückgekehrt ist, Situation damals war ja klar, also Edin Terzic war bereits zu dem Zeitpunkt nicht mehr unumstritten. Und da hat man sich so ein bisschen die Frage gestellt, auch in der Chefetage von Borussia Dortmund, das bestreiten die zwar, aber wie soll es denn eigentlich weitergehen? Man wollte den Cheftrainer nicht austauschen, aber man wollte irgendwo seine Autorität auch stützen und vor allen Dingen, man wollte der Mannschaft einen neuen Input geben. Und das hat man dann halt getan, indem diese beiden Co-Trainer gekommen sind. Sven Bender, der mittlerweile, aber das hat jetzt eher Gründe, die im persönlichen Bereich liegen, nicht mehr dabei ist. Dafür ist Lukas Piszczek ja jetzt dazu gekommen. Und eben halt Nuri Sahin. Und Manni, ich erinnere mich noch gut, wie Nuri Sahin dann, wir waren in Marbella, die ersten Trainingseinheiten da geleitet hat. Und da wurde von Anfang an deutlich, ey, das ist alles andere als ein normaler Co-Trainer. Also der hat Einfluss genommen. Der hat speziell diese Übungen, mit denen der Spielaufbau verbessert werden sollte, sehr offensiv gestaltet. Er hat sehr klar kommuniziert. Er hat eine sehr gute Kommunikationsebene, gerade auch mit Spielern gefunden, die jetzt zu den eher gestandenen Profis gezählt haben im Kader, also die auch nicht immer einfach sind für jeden Trainer im Umgang, beispielsweise Mats Hummels etc. pp., da merkte man sofort, ja, das ist jemand, von dem haben die Spieler auch Respekt. Wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, wie war er denn als Spieler? Also er war damals ja eines der größten Talente, was Borussia Dortmund, vielleicht später kam da noch Mario Götze, aber Nuri Sahin war eigentlich dieses absolute Ausnahmetalent bei Borussia Dortmund, als er dann damals als jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten auch sein Debüt gegeben hat. Und die haben den natürlich damals relativ geschützt bei Borussia Dortmund. Man kam nicht so richtig an ihn ran. Aber ich kann mich noch gut an das erste Gespräch erinnern, was ich mit ihm geführt habe. Und wir haben da mal, das war so mein Ansatz, auch so ein bisschen, um so das Eis zu brechen, so insgesamt über Fußball gesprochen. Und mich hat das damals schon beeindruckt, wie viel er über internationalen Fußball wusste. Mhm. Er war da gerade mal 17 Jahre alt und du merktest sofort, dass das jemand ist, der wirklich Informationen aufsaugt und auch Informationen, die weit über Borussia Dortmund hinausgingen. Also der konnte dir alle möglichen Trainer und Namen nennen von den damaligen europäischen Spitzenvereinen. Er ist sehr, sehr ehrgeizig gewesen und er ist jemand gewesen, der relativ früh schon und schon während seiner Spielerkarriere auch schon so ein klein wenig versucht hat, über den Tellerrand hinauszuschauen, zu sagen, was mache ich denn später? Er ist von Ehrgeiz, ich meine das jetzt positiv, zerfressen klingt total negativ, aber ihr versteht, was ich meine. Der wollte Trainer werden, der ist jetzt Trainer geworden und der hat jetzt diese Möglichkeit bekommen bei Borussia Dortmund. Tatsächlich ist er seine zweite Trainerstation, wenn man so will. Bei Antalyaspor hat er ja auch schon als Teamchef fungiert, hat da einen guten Job gemacht und der brennt darauf, allen zu zeigen, was in ihm steckt. Also ich bin da relativ zuversichtlich und ich sehe ihn auch nicht so, wie ihn viele Skeptiker, die eher so von draußen drauf gucken, die jetzt sagen, ach Mensch, nach Edin Terzic schon wieder so jemand aus dem eigenen Stall. Ja, er hat eine BVB-Biografie, aber das heißt ja nicht, dass er genauso ist wie Edin Terzic. Ja. Ich glaube schon, dass er auch jemand ist, der im Vergleich zu Edin Terzic der vielleicht auch ein bisschen cooler ist, der nicht alles so an sich rankommen lässt, weil er schon, trotz aller Verbundenheit zu Borussia Dortmund, weil er schon jemand ist, der, glaube ich, schon einen relativ klaren Karriereplan für sich hat. Und deshalb auch weiß, selbst wenn es Schwierigkeiten bei Borussia Dortmund gibt, ich nehme es nicht persönlich, ich ziehe meinen Weg durch. Ob es dann letztendlich funktioniert, man muss es sehen. Der BVB ist in den vergangenen Jahren leider, und das ist sicherlich ein großes Manko, was Borussia Dortmund in der jüngeren Vergangenheit hatte. Der BVB ist ja nie über einen längeren Zeitraum so richtig glücklich mit seinen Übungsleitern geworden. Also ich drücke ihm alle Daumen und ich bin sehr, sehr gespannt auf seine erste Saison.
Ja, ich auch. Also ich glaube, es würde dann tatsächlich schon ab der Schweiz dann mal so richtig losgehen, vielleicht auch noch deutlicher seine Handschrift zu erkennen, auch wenn er vielleicht so vom Typ her dem einen oder anderen sehr ähnlich ist zu Edin Terzic, sieht man aber auch schon jetzt, das hat man schon in den Trainingseinheiten gesehen, auch bei den beiden Testspielen in Asien, dass er auch vom Spielsystem und von dieser Grundordnung schon auch andere Vorstellungen hat, beispielsweise, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ich glaube, das können wir dann ab nächster Woche noch viel, viel besser machen, also er setzt aber trotzdem auf eine sehr hochstehende Abwehrkette beispielsweise, er setzt auch über das Spiel oder auf das Spiel über das Zentrum, möchte auch immer mal wieder Diagonalbälle sehen und so weiter, hochstehende Außenverteidiger. Also man erkennt schon jetzt nach den ersten Trainingseinheiten, nach den ersten Eindrücken, dass er wirklich eine ganz klare Vorstellung hat, wie er gerne Fußball spielen möchte. Und ich glaube dann, wenn er seine ganze Mannschaft beisammen hat, das kann er übrigens auch überhaupt gar nicht erwarten, meinte er, wenn dann endlich mal alle zusammen sind und er so richtig loslegen kann, weil, wie du schon angesprochen hast, er ist wahnsinnig ehrgeizig und hat jetzt auch einfach extrem Lust, so richtig loszulegen. Und das kann er dann ab Donnerstag in Bad Ragaz. Unter anderem, und damit würde ich sagen, Olli, kommen wir zu dem Thema, was du gerade so ein bisschen angeteased hast. Unter anderem dabei sein werden dann eben wieder die Nationalspieler, die jetzt eben noch einen Sonderurlaub genießen. Noch heute, glaube ich, morgen geht es, glaube ich, schon wieder los. Oder Mittwoch erst, Olli?
Ja, sie sollen zunächst mal am Dienstag, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, ich glaube morgen, ne? Ja, genau.
Ja, dann quasi diese Leistungsdiagnostik über sich ergehen lassen. Und dann müssten sie eigentlich ab Mittwoch richtig ins Training einsteigen.
Yes, genau. So sehe ich das auch. So habe ich das auch verstanden. Und dann in der Schweiz wird natürlich auch wieder Youssoufa Moukoko dabei sein, auf dem Platz stehen. Und da gab es gestern einen sehr, sehr brisanten Bericht, beziehungsweise ein brisantes Interview, denn wir haben über die Situation von Youssoufa Moukoko ja schon des Öfteren gesprochen. Er hat jetzt nicht die allerbeste Saison hinter sich, wartet immer noch so ein Stück weit auf seinen Durchbruch, hat auch, ist kaum als Stammspieler zum Zug gekommen, ist oftmals nur, wenn überhaupt, eingewechselt worden. Und jetzt hat sich eben sein Berater zu dieser ganzen Angelegenheit geäußert, nämlich Patrick Williams in einem Gespräch mit dem Transferjournalisten, ne? Fabrizio Romano. Und das hat ganz schön Staub aufgewirbelt in Dortmund, oder?
Wie würdest du es bezeichnen,
Olli? Also das ist schon Hammer, oder?
Ja, das denke ich schon, denn sagen wir mal so, Patrick Williams, der Berater von Youssoufa Moukoko, finde ich, bricht da auch ein klein wenig ein ungeschriebenes Gesetz, was es in der Fußballbranche gibt. Also ein ungeschriebenes Gesetz, auf das sich eigentlich Spielerberater und Vereinsverantwortliche verständigt haben. Das heißt, es wird klar, logischerweise, wenn es um neue Verträge geht und wenn es möglicherweise auch um Vereinswechsel geht, es wird da natürlich auch gepokert. Das weiß ich, glaube ich, auf beiden Seiten so einigermaßen einzuordnen. Aber man macht sich jetzt nicht gerade gegenseitig öffentlich Vorwürfe. Und genau das hat Patrick Williams gemacht. Und deshalb ist dieser Vorgang uns hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast durchaus eine Rubrik wert, nämlich die des Aufregers der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, also da hat er dann mal einen rausgehauen, der Patrick Williams, der Berater von Youssoufa Moukoko. Unter anderem hat er gesagt im Gespräch mit Fabrizio Romano, dem italienischen Transferjournalisten, Kollege ist immer relativ gut vernetzt.
Kann man so sagen.
Ihm wurde viel versprochen, also Youssoufa Moukoko, aber das wurde nicht umgesetzt. Das sagte er unter anderem in Bezug auf die Vertragsverlängerung, die ja erfolgt ist im Januar 2023. Da wurde der Vertrag von Youssoufa Moukoko bis 2026 verlängert. Jetzt verrät Patrick Williams in dem Gespräch mit Fabrizio Romano zwar auch nicht, was Moukoko da beispielsweise versprochen worden sein soll. Ich würde das allerdings mal mit einer Gegenfrage beantworten. Wenn man eine Vertragsverlängerung eingeht, noch dazu eine Vertragsverlängerung, die ja auch durchaus finanziell sehr, sehr lukrativ war für Youssoufa Moukoko, dann versprechen sich beide Seiten etwas davon. Und da würde ich mal gerne die Frage an Patrick Williams sprechen. Was hat denn Youssoufa Moukoko beispielsweise Borussia Dortmund versprochen? Und ist das gehalten worden? Weil man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Daten rausguckt von Youssoufa Moukoko, er ist mittlerweile 19, das ist immer noch sehr, sehr jung. Er hat 76 Bundesligaspiele absolviert, 17 Tore erzielt. Gut, dann hat er noch 12 Mal in der Champions League gespielt. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Bilanz, wo man sagen kann, also die ist über jeden Zweifel erhaben. Also mit anderen Worten, dass da nicht alles gut gelaufen ist nach dieser Vertragsverlängerung, das ist offenkundig. Ich frage mich immer nur, wo liegt denn da vielleicht auch die Verantwortung des Spielers? Denn, Manni, ich weiß nicht, wie du es einordnest, wie du es siehst. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn Youssoufa Moukoko in den Trainingsleistungen, in den täglichen Trainingseinheiten mehr anzubieten gehabt hätte, dass er dann nur auf so wenig Spiele gekommen wäre.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das, was ihm offenbar versprochen wurde, ist ja, also klingt für mich auf jeden Fall so, einfach mehr Spielzeit. Und da haben sich, glaube ich, aber beide Seiten mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Auf der einen Seite natürlich Moukoko, der gerne viel, viel mehr gespielt hätte, sein Berater, Familie natürlich auch. Auf der anderen Seite war auch der BVB ja schon so, dass sie ihn gerne öfter hätten spielen lassen, aber er hat sich eben weder mit Leistungen im Spiel aufgedrängt, das muss man, glaube ich, so offen und ehrlich sagen, als auch nicht mit Trainingsleistungen. Das können wir jetzt nicht hundertprozentig beurteilen, weil wir natürlich nicht bei jeder Trainingseinheit dabei waren, aber selbst wenn er dann gespielt hat, und ich war ja auch ein starker Befürworter, das gebe ich auch zu, Anfang des Jahres mal zu sagen, naja, bringt doch den Jungen einfach mal, lass ihn doch einfach mal spielen. Habe ich, glaube ich, auch gefühlt jede Woche im Podcast betont. Aber wenn er dann gespielt hat, dann war ich immer ein bisschen kleinlaut danach, muss ich auch ganz offen und ehrlich zugeben, weil so viel kam da eben nicht. Und eben. Die logische Folge ist dann eben davon, dass du eben nicht spielst, dass du dann enttäuscht bist, ist nachvollziehbar, ist verständlich, aber es kommt ja auch nicht von irgendwo. Also da muss man sich dann vielleicht auch mal an die eigene Nase packen. Und ich finde, du hast es angesprochen, also dieses ungeschriebene Gesetz hat er ja dermaßen zerrissen in der Luft, dieser Berater, indem er den Verein eigentlich ja ganz offen kritisiert dafür, wie mit Moukoko umgegangen ist. Und das halte ich schon auch hinblicklich seiner Zukunft für sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da hat er Youssoufa wirklich einen Bärendienst damit erwiesen. Das wird schon auch abgesprochen sein. Also da bin ich mir schon auch sicher. Da hat Moukoko wahrscheinlich auch gesagt, ja, jetzt müssen wir mal unseren Unmut vielleicht auch kundtun. Aber trotzdem, glaube ich, steigen seine Chancen durch dieses Interview auf Spielzeit in Zukunft nicht. Gerade im Gegenteil.
Nein, das fürchte ich auch. Also die Chancen, gerade weil jetzt auch ein neuer Trainer gekommen ist mit Nuri Sahin, die Chancen auf mehr Einsatzzeiten, die gehen halt nur über verbesserte Trainingsleistungen. Jetzt sind wir nicht unbedingt bei jeder Trainingseinheit dabei. Schöne moderne Fußballwelt. Leider ist das für Journalisten nicht mehr so ohne weiteres möglich. Aber wenn man das beispielsweise dann tatsächlich mal Revue passieren lässt, dann muss man sagen, im vergangenen Winter, also als wir reden jetzt, ich meine damit jetzt den Januar 2023, als es zu dieser Vertragsverlängerung gekommen ist, da war die Situation, dass in der Hinrunde damals Sebastian Haller ausgefallen ist, dass Youssoufa Moukoko da seine Chancen bekommen hatte, sie in der Regel aber hat nicht nutzen können und dass er, ich kann mich noch gut erinnern damals an dieses Trainingslager in Marbella, dass er sich da auch nicht unbedingt aufgedrängt hat.
Übrigens auf der Asienreise auch nicht wirklich. Das nur als, ja, als kleiner Einwurf. So. Also wir haben schon gesagt, genau, sportlich eher zu vernachlässigen. Trotzdem gab es eben den einen oder anderen, der ein bisschen auf sich aufmerksam konnte. Moukoko war keiner davon.
Nein, und ähnlich die Situation dann eigentlich auch vor einem Jahr, damals im Sommer, als sich abzeichnete, dass Sebastian Haller nicht an seine Verfassung anknüpfen konnte, die er zuvor in der Rückrunde gezeigt hatte. Auch da hat er sich nicht so aufdrängen können, dass Borussia Dortmund beispielsweise Abstand davon genommen hätte, Niklas Füllkrug zu verpflichten. Und so zieht sich das eigentlich wie so ein roter Faden bei ihm durch und deshalb glaube ich, ist das auch so ein bisschen vom Moukoko-Lager und von seinem Berater Patrick Williams nochmal so ein Fingerzeig, so nach dem Motto, der Junge scheint bereit zu sein für einen Vereinswechsel, bitte meldet euch. Allerdings habe ich mir sagen lassen, bislang ist noch niemand so richtig vorstellig geworden beim BVB.
Ja, das wundert.
In der Personalie.
Ja, also das wundert mich gar nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Der erste FC Köln war ja im Winter mal interessiert, ihn auszuleihen, weil wir ja auch immer gesagt haben, ne, der braucht einfach Spielzeit, der Junge. Ist dann geplatzt, auch natürlich, weil der erste FC Köln dann ja eine Transfersperre verhängt bekommen hatte. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, und da greife ich mal ein weiteres Zitat von eben jenen genannten Williams auf, und zwar ist es kein Geheimnis, dass es hier genügend Vereine gibt, die an Youssoufas Qualitäten glauben und ihn in ihrer Mannschaft haben wollen. Also das glaube ich maximal zur Hälfte. Also ich glaube, es gibt schon Vereine und Vereinsverantwortliche, die in ihm Potenzial sehen, aber dass da jetzt ein Verein ihn unbedingt jetzt sofort verpflichten will, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Und eine richtig konkrete Anfrage oder ein konkretes Angebot ist ja auch noch nicht eingegangen. Ich glaube, das hat schon auch einiges damit zu tun, du hast es davor angesprochen. Bei dieser Vertragsverlängerung wurden ja auch gewisse Prämien oder eben monetäre Verdienste ausgehandelt, die es schon ganz schön in sich haben. Also eigentlich dachten wir ja, er verdiene so rund 6 Millionen Euro pro Jahr, was ja für einen 19-Jährigen enorm viel ist. Und das ist ja auch schon auch ein Zeichen der Wertschätzung und auch als Zeichen zu verstehen, dass die BVB-Verantwortlichen sehr, sehr viel von ihm halten. Ich glaube auch nach wie vor. Aber das haben die Kollegen der Sportbild ja auch letzte Woche, glaube ich, oder vergangene Woche enthüllt, dass eben auch noch ein gewisses Handgeld eben dabei ist. Das können wir mittlerweile auch bestätigen. Und zwar wurde dieses Handgeld nicht bei Vertragsunterschrift gezahlt, sondern ist insofern geregelt, dass Youssoufa Moukoko jedes Jahr nochmal 2,5 Millionen in etwa pro Saison, pro Jahr nochmal on top bekommt. Heißt, unterm Strich bekommt er 8,5 Millionen Euro pro Jahr und das muss erstmal ein anderer Verein auf den Tisch legen wollen und ich glaube, da gibt's einfach keinen. Also weder im Inland noch im Ausland zahlt jemand Youssoufa Moukoko in der Verfassung 8,5 Millionen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das glaube ich auch nicht und natürlich muss man auch in Anbetracht dieser Zahlen dann tatsächlich mal sich die Frage stellen oder selbstkritisch die Frage stellen, wenn wir eben schon von dem Moukoko-Lager, von seinem Berater berichtet haben, ob dieser gute Vertrag der damals ausgehandelt worden ist, denn auch gerechtfertigt worden sei, ob er leistungsgerecht ist. Und ich fürchte, dass die Antwort diesbezüglich ausfallen wird, in die Richtung, die dem Berater nicht gefallen wird, nämlich, dass der Spieler da auch eine gewisse Bringschuld gegenüber dem BVB hätte.
Also, du musst ja nur mal denken, er gehört ja jetzt zweifelsohne zu den Spitzenverdienern in der Mannschaft. Also ja, das muss dem Berater und ihm selbst ja auch klar sein. Und dann musst du natürlich auch, wenn du zu den Spitzenverdienern gehörst, in einem, ja, wenn du das Leistungsprinzip berücksichtigst, müsstest du ja auch einer der Besten in der Mannschaft sein. Ja. Die Antwort darauf kann sich ja jeder jetzt ausmalen, wie er möchte, aber ich sehe das eben überhaupt nicht, auch nicht im Hinblick auf die nächste Saison.
Nein, also schauen wir mal an. Es kann natürlich theoretisch sein, dass irgendwann mal der Knoten platzt. Ich meine, wir müssen jetzt auch, haben jetzt logischerweise sehr kritisch über ihn gesprochen. Natürlich müssen wir auch sagen, dass dieses Potenzial ja nicht komplett verschüttet. Also vielleicht ist es verschüttet, aber das Potenzial müsste ja eigentlich immer noch vorhanden sein. Also er hat sicherlich enorm Luft nach oben, überhaupt keine Frage. Deshalb kam es ja auch damals zu dieser Vertragsverlängerung. Und deshalb versucht oder setzt der BVB ja zumindest auch die Hoffnung in ihm, dass da endlich mal der Knoten platzt. Aber es ist nun mittlerweile so, dass man einfach sagen muss, es ist Crunch-Time. Ja. Er muss jetzt tatsächlich mal auch im Hinblick auf seine Karriere, seine weitere Karriere endlich mal zeigen, was in ihm steckt. Und das über einen längeren Zeitraum. Ja. Und er sollte sich da nicht verzetteln in Bezug auf Rummäkeleien, in Bezug auf Vertragssituationen, zu wenig Spielzeit etc. Er hat das letztendlich selber in der Hand. Ja. Kein Trainer der Welt würde ihn ignorieren, wenn er sich regelmäßig im Training aufbringt.
Zumal er ja tatsächlich auch ein Typ ist, der lernen will, der sehr, sehr engagiert an sich ist. Und ich glaube, dass sowohl Edin Terzic als auch Nuri Sahin das jetzt auch honorieren, wenn er eben dazu Leistung bringt. Also das Potenzial hat er zweifelsohne, in ihm schlummert, glaube ich, wahnsinnige fußballerische Qualitäten. Wenn er die abruft im Training, dann würde er auch spielen, da bin ich mir sicher. Jetzt stelle ich dir trotzdem mal die provokante Frage, Olli, weil ich finde, diese Aussagen, die haben nicht allen logischerweise im Verein gefallen. Und glaubst du denn, dass nach diesem Interview, das der Herr Williams jetzt eben gegeben hat, dass Mokoko noch so eine rosige nahe Zukunft jetzt beim BVB hat, weil ich finde, mein Gefühl ist, dadurch hat er ihm natürlich schon ein bisschen was versaut, finde ich.
Ja, wobei, das kann man dann natürlich für die Öffentlichkeit auch immer wieder so darstellen, dass er gesagt hat, ja gut, da ist der Berater halt ein bisschen vorgeprescht, das hat uns nicht gefallen, das hat uns gestört, wir haben nach wie vor ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Spieler, das haben wir ja alle schon x-mal gehört, denn eins ist ja auch klar, also ich weiß auch, dass das den Verantwortlichen von Borussia Dortmund natürlich alles andere als gefallen hat, aber ich kenne natürlich auch so ein bisschen die Sorgen und Nöte, die man bei einem Club hat, gerade in dieser Phase, wo noch vieles in der Schwebe ist, was auch Neuverpflichtungen angeht, die noch nicht durch sind, wo man einen neuen Trainer hat, wo es sicherlich einerseits gewisse Chancen gibt, andererseits aber auch so ein paar Risiken da immer noch schlummern, ist man natürlich sehr darum bemüht, keine Unruhe aufkommen zu lassen. Insbesondere dann nicht, wenn man in dieses Trainingslager nach Bad Ragaz gehen wird, was ja jetzt bald der Fall sein wird. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich glaube, dass die BVB-Verantwortlichen, wie beispielsweise der neue Sportgeschäftsführer Lars Ricken oder auch Sebastian Kehl, der Sportdirektor, gut beraten sind, wenn sie darauf angesprochen werden, auch klar Flagge zu zeigen. Andererseits auch versuchen sollten, nach Möglichkeit wieder, sagen wir mal, zu einem geregelten Trainingsbetrieb, auch in Bezug auf Youssoufa Moukoko zurückzukehren, einfach um keine zu große Unruhe entstehen zu lassen. Ja. Also warten wir mal ab, was da jetzt eventuell noch passieren wird, wie unter Umständen dann auch die offizielle Reaktion des Vereins auf dieses Interview dem Berater aussehen.
Ja, genau, Olli. Und genau dazu kann ich fast schon live sozusagen die Antwort des Dortmunder Sportdirektors Sebastian Kehl jetzt gerade mal wiedergeben. Die ist gerade bei mir eingeflattert. Und zwar Wir haben die öffentlichen Aussagen natürlich wahrgenommen. Was wir mit der Spielerseite besprechen, behandeln wir weiterhin intern. Also wir haben mal wieder so eine gefühlt nichtssagende Aussage. Aber immerhin wurde sich geäußert. Und auch dieser erste Halbsatz, wir haben die öffentlichen Aussagen wahrgenommen, zeigt ja schon auch, dass da ein bisschen Unmut herrscht, ne?
Ja, also sagen wir mal so, dadurch hat man, finde ich, schon zumindest zu verstehen gegeben, also nach dem Motto bis hierhin und nicht weiter. Also schüttet da jetzt kein Öl ins Feuer. Und ich meine, das ist ja auch richtig, weil der Leidtragende ist dann irgendwann der Spieler von dieser Beratermasche, die da jetzt offenbar gefahren wird. Und Youssoufa Moukoko sollte auch eigentlich ein Interesse daran haben, dass sich diese Situation relativ schnell wieder beruhigt. Man kann aufzeigen, hey, ich bin durchaus wechselwillig, das ist absolut legitim, aber wenn das Ganze jetzt ausartet und der BVB dann beispielsweise auch noch scharf reagieren sollte, dann geht das natürlich zu Lasten des Spielers und das wird nicht unbedingt das ohnehin ja sehr überschaubare Interesse anderer Vereine an einer Verpflichtung steigern.
Ja.
Also deshalb, es sind alle Beteiligten gut beraten, mal einen Gang runterzuschalten hier.
Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, bevor es gleich mit der Dortmund-Woche weitergeht, muss ich euch noch fix was erzählen. Ich bin im August, nächste Woche genauer gesagt, nochmal im Kurzurlaub, einfach ja nochmal ein bisschen ausspannen, bevor es mit dem BVB gleich Vollgas in die neue Saison geht. Gleichzeitig schaue ich zurzeit aber noch eine Serie, die ich ja auch unbedingt noch zu Ende bringen möchte und die ist in meinem Urlaubsland leider nicht verfügbar. Ihr kennt das Problem ja vielleicht. Dabei könnte ich es mir dort, gerade wenn es mal nicht so schön ist und regnen sollte, richtig schön gemütlich machen. Zum Glück habe ich jetzt mit unserem Podcast-Partner NordVPN eine Möglichkeit gefunden, wie ich die Serie doch noch zu Ende bringen kann. Mit NordVPN kann ich nämlich meinen virtuellen Standort im Internet ganz einfach wechseln und ja, das werde ich dann natürlich auch machen, um dann noch in den Genuss des Staffelfinals zu kommen. Und nicht nur das, NordVPN ist das schnellste VPN der Welt. Es gibt keine Pufferung oder Verzögerung und auch meine Serie läuft ohne Probleme auf dem Notebook. Und das Beste ist, ein NordVPN-Konto kann auf bis zu 10 Geräten genutzt werden. Ich weiß nicht, ob ihr so viele habt oder braucht. Mir würden vermutlich auch schon 3 reichen, aber das ist natürlich mega. Was mir auch noch immer immens wichtig ist, wenn ich im Internet unterwegs bin, ist Sicherheit. Und dafür sorgt NordVPN, indem es meine Daten auf Reisen und bei der Nutzung von öffentlichen WLANs schützt. Und genau diese Premium-Cybersicherheit gibt's für den Preis von gerade einmal einer Tasse Kaffee pro Monat. Und für euch als Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche gibt es jetzt ein ganz besonderes Angebot. Wenn ihr nämlich auf nordvpn.com/Dortmund-Woche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Ihr bekommt 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN alles völlig ohne Risiko. Einfach auf nordvpn.com/Dortmundwoche gehen. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, beziehungsweise ich habe es ja gerade angesprochen, Youssoufa Moukoko hat sich eher weniger aufgedrängt. Es gab aber schon auch jemanden, beziehungsweise den einen oder anderen Spieler, der hat sich ein Stück weit aufgedrängt, sei es auf dem Platz, als auch ein Stück weit neben dem Platz, Olli. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, so ganz überraschenderweise, ihr rätselt einfach mal mit und ich spiele euch mal ein Interview vor, das wir nach diesem 3:2 Testspiel-Sieg mit einem BVB-Spieler geführt haben. Ich sag gleich dazu, es ist das erste Interview, was dieser junge Spieler auf Deutsch gegeben hat. Und mir gefällt es sehr gut. Wir hören mal rein.
Ich hoffe, dass ich mit einem Stammspieler, ich muss hart arbeiten für dieses, ich muss viel mehr Tor machen oder Vorlage oder so. Und dann, ich mag das. Ich habe Deutsch gelernt jetzt vor 4 Jahren, war nicht einfach, aber ich habe viel gelernt mit meinem Lehrer. Ich freue mich in Dortmund. Es ist eine schöne Stadt mit Schöne Leute und alles. Und ja, es ist die beste Stadt in Deutschland. Boah, es ist so heiß jetzt, ne? Aber ja, ich muss jetzt schlafen auf Flügen. Dann morgen mehr schlafen, wenn ich gehe zu Hause. Und Freitag auch mehr schlafen. So.
Hey, da geht mir fast richtig das Herz auf.
Ja, total.
Sehr, sehr sympathisches Interview, das muss man wirklich sagen. Das hat man auch nicht so häufig im Profifußball. Und ja, ich finde das durchaus bemerkenswert, wie Jamie Bynoe-Gittens mittlerweile auch Deutsch gelernt hat. Und vor allen Dingen, dass er sich, ich meine, er ist ja nach wie vor sehr, sehr jung, 19 Jahre alt, dass er sich das dann auch traut, in einem Interview tatsächlich unter Beweis zu stellen. Also finde ich wirklich ganz großartig. Und ich habe ihn ja vorher auch schon, ich mache ja manchmal bei den BVB-Spielen auch diese sogenannten internationalen Interviews. Und da hatte ich häufiger mit ihm das Vergnügen, da hat er Englisch gesprochen. Und ich fand, dass das ein richtig guter Junge ist. Er ist selbstbewusst, er ist jemand, der sehr positiv rüberkommt. Und Manni, ich finde sowieso, er ist ja sozusagen einer, bei dem man das Gefühl haben kann, wow, da kann noch deutlich mehr kommen, weil sein Potenzial halt so richtig groß ist, weil seine Schnelligkeit da ist, er ist trickreich, er traut sich was zu. Also das ist sozusagen noch so ein schlummernder Wert im Kader von Borussia Dortmund.
Ja, es ist, ja, absolut, schlummernder Wert, kann, finde ich, auch im nächsten Jahr, ja, so ein interner Neuzugang dann auf einmal sein. Wir haben ja schon in dem einen oder anderen Spiel auch mal seine Qualitäten gesehen. Der ist wahnsinnig schnell, hat einen unfassbaren Zug zum Tor und ist halt auch noch wahnsinnig jung. Also ich glaube, wenn der auch fit bleibt und sich weiterentwickelt, auch so wie er sich auch neben dem Spielfeld gibt, ein wahnsinnig guter Typ, der sich, der nächstes Jahr, ich traue ihm zu, dass er auch mal so richtig durchstarten kann, weil wenn er gespielt hat, gerade so in den 1 gegen 1 Situationen, sieht man schon ganz klar, dass er da eine brutale Waffe sein kann, und da bin ich mal gespannt, und ich glaube, wenn der sein Potenzial ausschöpft, kann er so ein kleiner Geheimtipp fürs nächste Jahr werden.
Definitiv. Also was mir bei ihm besonders gut gefällt, sind so ein paar Spielzüge, die mich so ein bisschen an Arjen Robben erinnern. Also Dribbling antäuschen, dann nach innen ziehen, dann schnell in den Abschluss gehen. Das ist nicht besonders einfach zu verteidigen für viele gegnerischen Abwehrspieler. Also wie gesagt, wer weiß, welchen Einfluss er nehmen kann. Er selber hat es ja formuliert auch, er würde gerne Stammspieler werden. Möglicherweise ist er diesbezüglich auf einem guten Weg, wie allerdings Manni, andere ja auch. Also Julian Duranville ist ja auch so ein schlafender Wert im BVB-Kader. Und der scheint ja jetzt tatsächlich endlich mal in einer guten Verfassung zu sein, auch körperlich, ne?
Ja, absolut. Also er hat sich in den letzten Wochen, hat er ein bisschen auch an Physis zugelegt. Er ist ja jetzt ist ja jetzt keine große Kante, um ehrlich zu sein. Also er ist 1,70, wenn überhaupt. Ich gucke gerade mal schnell nach. 1,73 ist er. Macht aber tatsächlich einen noch kleineren Eindruck, finde ich, weil er ziemlich schmächtig wirkt.
Ja.
Und auch wenn du jetzt sagst, ne, man erwartet da schon fast sehnsüchtig, dass er jetzt mal länger fit ist. Der Mann ist ja auch im Mai gerade mal 18 Jahre alt geworden. Also der ist noch mal jünger als Moukoko und der bringt so, so viel mit. Also das wünscht sich auch jeder im Verein. Ich habe es davor schon gesagt, wir konnten natürlich auch auf Asienreise mit vielen Verantwortlichen des BVB sprechen. Und wenn man sie dann auf Duranville anspricht, dann grinst wirklich jeder immer über beide Ohren und jeder weiß, dass sie da wirklich ein Top-Spieler, ein Versprechen für die Zukunft da in ihren eigenen Reihen haben, von dem man sich eben auch wünscht, dass er den nächsten Schritt macht. Und vor allem, und ich glaube, das kann ihm auch nur jeder Fußballfan wünschen, dass er einfach verletzungsfrei bleibt. Weil das war schon in den letzten Jahren fast schon, ja, das war schon wirklich ganz, ganz hart für ihn, dass er einfach ja nie richtig fit wurde und immer wieder ausgebremst wurde von Verletzungen. Und der hat da eben auf Asienreise auch gezeigt, dass er so, so schnell ist. Also ich glaube, das hat Sebastian Kehl auch zu uns gesagt, dass er der wohl schnellste Spieler im Kader ist. Und das muss bei der Konkurrenz im Kader schon einiges heißen, Olli. Und dann auch noch mit dem Zug zum Tor. Also dem guckt man wirklich sehr, sehr gerne zu.
Definitiv. Also das sind eigentlich auch so die Spieler, auf die ich mich am meisten freue im Hinblick auf die kommende Saison, die jungen Leute im Kader von Borussia Dortmund, auch beispielsweise bin ich sehr gespannt auf die weiteren Entwicklungsschritte von Kjelvetjen. Also das ist sehr, sehr spannend. Ja. Und schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt.
Ja, es gibt aber auch, das muss ich noch ergänzen, es waren ja auch wahnsinnig viele junge Spieler auch mit dabei. Und wenn man dann eben mit Sebastian Kehl beispielsweise dann über diese jungen Spieler oder auch mit Lars Ricken gesprochen hat, dann haben die einen Duran Will und auch einen Beino Gittens gar nicht mehr so unbedingt zu den Jungen dazugezählt. Klar, die sind so jung wie die anderen, wenn nicht sogar noch jünger. Ja, aber die Spieler sehen sie tatsächlich nochmal oder schon jetzt eine Kategorie über den anderen, die man aus der U19 oder auch aus der U23 mitgenommen hat. Die sind auch intern, werden die so als ganz andere Hausnummer wahrgenommen. Und wenn sie das jetzt so ein Stück weit nächstes Jahr, nächste Saison dann auch unter Beweis stellen können, ich glaube, dann kann sich jeder BVB-Fan tatsächlich auf eine sehr, sehr spannende und auch wahnsinnig schnelle und flotte Offensive einstellen. Also das verspricht einiges.
Ja, dann sind wir doch mal sehr gespannt und wir werden euch natürlich, was diese nächsten Entwicklungsschritte der jungen BVB-Spieler angeht, auf dem Laufenden halten, genauso wie über mögliche Transfers, die noch getätigt werden. Ich habe mir gedacht, aber jetzt, wo wir langsam hier auf die Zielgerade dieser Ausgabe einbiegen, Manni, und du so viel aus Asien erzählt hast, aus Japan erzählt hast, ich habe mal in meine Erinnerungen gekrabt, ich war tatsächlich auch mal in Japan mit Borussia Dortmund. Ist allerdings ein paar Jahre her.
Ja, das glaube ich, Olli. Ich freue mich auch sehr jetzt auf das, was jetzt kommt. Ihr kennt es natürlich, ihr da draußen. Jetzt kommt gleich unser Flashback der Woche. Und der Olli hat mir nämlich kurz bevor wir aufgenommen verraten, da gibt es die eine oder andere Panne, die er sich geleistet hat, Olli. Und ohne dich unter Druck setzen zu wollen. Ich kenne die Geschichte auch noch nicht, aber ich freue mich wahnsinnig darauf. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, es ist in der Tat ein bisschen her, kleine Zeitreise. Wir reisen ins Jahr 1997, da war doch irgendwas. Ja, tatsächlich, es war das Jahr mit dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, Gewinn der Champions League, damals gegen Juventus Turin. Aber dieser Gewinn der Champions League, der hat sozusagen die Chance auf einen weiteren Titel für Borussia Dortmund bedeutet. Nämlich der BVB hat sich dadurch qualifiziert für den sogenannten Weltpokal der Vereinsmannschaften. Ziemliches Wort Ungetüm. Dieser Weltpokal der Vereinsmannschaften, wenn man so will, so eine Art Vorläufer dieser FIFA-Club-WM, die jetzt ausgespielt wird 2025, dann mit richtig vielen Mannschaften. Damals war es eine relativ einfache Sache. Da spielte nämlich der Champions-League-Gewinner oder vorher schon der Gewinner des Europapokals, der Pokalsieger, gegen den Gewinner der Copa Libertadores in Südamerika. Und so trat dann halt Borussia Dortmund an gegen Cruzeiro Belo Horizonte aus Brasilien. Das Spiel wurde ausgetragen am 2. Dezember 1997 in Tokio, deshalb Japan. Und dieser Titel hat damals in Europa und in Deutschland keinen besonders hohen Stellenwert gehabt. Und deshalb musste ich um diese Reise, die ich unbedingt mitmachen wollte, junger, ehrgeiziger Sportreporter, auch stark kämpfen. Ich war damals Radioreporter und man hat mir aber signalisiert bei der Radiostation, für die ich damals gearbeitet hat, also Müller, mal ganz ehrlich, dafür, die Reise ist ja auch nicht ganz günstig, wollen wir eigentlich kein Geld ausgeben. Und ich musste mir also was einfallen lassen und ich habe dann tatsächlich mit einem fußballbegeisterten Reiseunternehmer aus Dortmund, ein Spanier, Juan de la Plata, einen Deal abgeschlossen. Der hat gesagt, pass auf Müller, ich biete eine Reise an zu diesem Weltpokalfinale nach Tokio und ich nehme dich mit und zwar umsonst. Allerdings, du musst im Gegenzug dafür etwas tun. Nämlich, du musst jeden Abend, also die Reise ging so eine knappe Woche, du musst jeden Abend sozusagen zur Bespaßung der Reiseteilnehmer zur Verfügung stellen, musst Podiumsdiskussionen leiten und ich habe dich dafür ins Auge gefasst, sowie Michael Rummenigge. Michael Rummenigge. Ui. Ja, Ex-Profi von Borussia Dortmund, der hat auch in Japan gespielt zu seinem Karriereende bei den Urawa Red Diamonds und dann habe ich gesagt, ach ja, das ist ja ganz schön, das macht mir auch Spaß, das zusammen mit Michael Rummenigge zu machen. Dann sind wir dann von Amsterdam nach Tokio geflogen, ein ewig langer Flug und ich bin dann so zu Michael Rummenigge gegangen und habe gesagt, pass auf Michael, wir werden dann ja, uns müssen so ein bisschen Programm uns überlegen, wie wir dann die anderen Reiseteilnehmer bespaßen. Und Michael Rummenigge hat gesagt, ja, du, also da lasse ich dir relativ freie Hand. Und ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, nachdem wir in Tokio gelandet sind, was er damit meinte. Denn quasi von Landung in Tokio an habe ich ihn so gut wie nicht mehr gesehen. Das hieß, ich musste diese Podiumsdiskussionen und meine Vorträge und so weiter, ich musste die alle alleine gestalten, weil das nächste Mal, dass ich Michael Rummenigge wieder gesehen habe, das war dann bei Anpfiff des Spiels in Tokio. Und das war auch noch sehr interessant. Also die Mannschaft von Borussia Dortmund wohnte mitten in Tokio und dann zum Abschlusstraining fuhr man ins Stadion von Tokio, das Nationalstadion von Tokio. Das gibt's auch mittlerweile nicht mehr, ist abgerissen worden, neu gebaut worden, ich glaube im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Und wir standen dann im Stau, kamen nicht rechtzeitig zu den Trainingszeiten. Dann hat Michael Mayer, der damalige Manager, Kontakt aufgenommen zu Cruzeiro Belo Horizonte, zu dem brasilianischen Gegner. Wir stehen im Stau, die Trainingszeiten verschieben uns. Die haben gesagt, ist kein Problem, wir stehen auch im Stau, verschieben wir das Ganze nach hinten. Allerdings, die Japaner gelten ja so ein bisschen als die Preußen Asiens. Und mit Verschiebung und mit einem nicht eingehaltenen Terminplan, da konnten die überhaupt nichts anfangen. Und als der BVB dann relativ verspätet am Stadion ankam, hat man gesagt, pass auf, ihr habt nur noch eine Viertelstunde Zeit zu trainieren. Dann haben die Dortmunder gedacht, mein Gott, das ist ein Scherz oder was, wir trainieren einfach, solange es geht. Aber tatsächlich haben die dann exakt nach 15 Minuten das Flutlicht ausgeschaltet und man stand da im Dunkeln. Also da hat es einige Pannen gegeben auf dieser Reise. Hab mich dann auch irgendwann mal verlaufen mit Mariano Barretta. Das war ein persönlicher Freund von Paulo Sousa, dem portugiesischen Mittelfeldstrategen des BVB, der hat regelrecht eine Panikattacke gekriegt in Tokio, weil wir nicht zurückgefunden sind und die Taxifahrer haben uns einfach nicht verstanden. Mittlerweile ist das vielleicht ein bisschen anders geworden, aber ich habe mich damals wirklich gefühlt so ein bisschen wie lost in translation. Naja, auf jeden Fall, es kam dann an diesem 2. Dezember 1997 zu dem Spiel gegen Cruzeiro Belo Horizonte. Und was auffällig war, während viele BVB-Spieler damals recht genervt waren aufgrund der Reisestrapazen, es gab einen, nämlich Julio César, den brasilianischen Innenverteidiger, der bereitete sich vor, als ob das ein WM-Finale gewesen wäre. In Brasilien hatte im Gegensatz zu Deutschland dieses Spiel einen unglaublich hohen Stellenwert. Und das konnte man auch daran ablesen, dass Cruzeiro Belo Horizonte extra für dieses Spiel 3 Spieler noch verpflichtet hatte, unter anderem den Stürmerstar Bebeto, sodass da auf einmal eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz stand, als die, auf die der BVB sich vorbereitet hatte. Trotzdem hat Borussia Dortmund dieses Spiel gewonnen mit 2:0, Tore von Michael Zorc und von Heiko Herrlich. Spieler des Spiels wurde übrigens Andy Möller und der hat einen Preis bekommen, einen speziellen Preis. Sponsor des Spiels war Toyota und Andy Möller hat einen Kleinwagen bekommen. Ich glaube, es war ein Toyota Corolla. Und man stand dann vor der großen Frage, wie kriegt man dieses Ding denn jetzt mit nach Deutschland? Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, der BVB und Andy Möller haben sich dann dazu entschieden, den Corolla einfach in Tokio zu lassen und ihm einen guten Zweck zu spenden.
Habe ich nicht mitgenommen Fall, nach Dortmund.
Nein, nein. Als ich wieder zu Hause war, du hast eben gesagt, du hättest kein Problem mit Jetlag gehabt. Ich war fix und fertig nach dieser Reise. Das kann ich dir sagen. Zumal, wie gesagt, Michael Rummenigge mich da hat ganz alleine dieses Touristenbespaßungsprogramm mit Ausflügen zum Fujiyama und so weiter hat durchziehen lassen. Also ich hab eine Woche totale Ruhe gebraucht, um mich davon wieder erholen
schönes,
zu können.
Schönes Teamwork da.
Ja, ja, genau. Ja, lang ist her.
Ja, sehr, sehr schön, Olli. Man freut sich ja immer so ein bisschen immer über Pannen der anderen, ne? Und wenn es einen selber dann ja, in dem Moment erfährt, natürlich. Dann schwitzt man da auch. Aber ja, sowas bleibt dann natürlich auch immer in Erinnerung. Und ich glaube, du konntest wahrscheinlich auch ziemlich schnell danach selbst drüber lachen, richtig?
Ja, absolut. Und es gehört natürlich heute dann mit reichlich Jahren Abstand mit zu den kuriosesten Erlebnissen, die ich auch je gehabt habe. Ich meine, das wird ja jetzt auch nicht anders gehen. Nach Japan, man kommt nicht alle Tage dorthin. Und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man aufgrund des Jobs solche Reisen machen kann.
Ja, absolut. Und nächste Woche geht's ja auch schon wieder weiter, beziehungsweise in 3 Tagen. Ja. Und vielleicht ergeben sich dann natürlich auch für euch da draußen Geschichten von irgendwelchen Pannen oder Geschehnissen abseits des Platzes, die vielleicht hier dann auch Erwähnung finden. Hätte nichts dagegen, Olli.
Nein, und für Pannen sind wir beide ja auch immer so ein bisschen gut, ne?
Ja, tatsächlich. Also ich merke das bei mir schon auch immer, dass ich oftmals selbst über mich den Kopf schütteln muss. Und wer weiß, vielleicht ist da ja im Trainingslager dann in Bad Ragaz auch das ein oder andere dabei, was wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten.
Wir
gucken mal.
Genau. In diesem Sinne, das war die Dortmund-Woche bis hierhin. Lacht auch mal ruhig über euch selbst. Wenn euch was Lustiges passiert ist, nehmt das Leben nicht so schwer und vor allen Dingen genießt den Sommer. Bis bald.
Ciao.